Cortisol ist kein Bösewicht. Es zeigt uns gegebenenfalls eher, wie unser System und in dem Falle das Stresssystem funktioniert und eher dysreguliert ist. Es geht nicht darum, einfach nur zu sagen, wie senke ich Cortisol, sondern dann eher zu schauen, wenn es denn erhöht ist, warum ist es ständig erhöht und eher darauf zu achten, was sind meine Stressoren und wie kann ich dem Thema vielleicht besser begegnen.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Cortisol hat ein Imageproblem. Für viele ist es das reine Stresshormon, das dick macht, das müde macht, krank macht. Aber, und das wollen wir hier ganz klar heute besprechen, Cortisol ist eben nicht nur schlecht. Ohne Cortisol könnten wir morgens gar nicht aufstehen, keinen Fokus halten, keine Energie mobilisieren. Cortisol ist Freund und Feind zugleich. Wir brauchen es. Zu viel ist nicht gut, ohne geht aber auch nicht. Und in dieser Health Nerds Folge sprechen wir genau darüber, was Cortisol biologisch macht und warum es eben so überlebenswichtig für unseren Körper ist. Und wir sagen auch ganz klar, wann es eben problematisch werden kann. Matthias Baum, unser Gesundheitswissenschaftler aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Warum hat Cortisol ein derart großes Imageproblem? Warum ist es so negativ besetzt? Wie kommt das?
Naja, einmal glaube ich die mediale Aufbereitung. Alle haben mitbekommen, dass Cortisol irgendetwas mit Stress zu tun hat. Also wenn wir über die systemische Stressreaktion sprechen, ist Cortisol nicht so weit entfernt. Und dann kommt in dem Kontext vielleicht noch Cortison als Medikament mit dazu. Und wir wissen, da gibt es auch gewisse Auswirkungen und Auswirkungen auf meinen Schlaf vielleicht und vielleicht auf Gewichtszunahme oder Körperkompositionsveränderung, Bauchfett, das entstehen könnte. Und so entsteht ein Image von Cortisol muss dann schlecht sein und die Lösung für Stress ist einfach nur Cortisol zu reduzieren und das greift definitiv zu kurz.
Okay, Cortisol ist das Stresshormon. So, jetzt müssen wir vielleicht auch nochmal erklären, Stress ist ja erst einmal, und darüber haben wir hier bei den Health Nerds mit der evolutionären Brille schon ein paar Mal gesprochen, generell ist ja Stress nichts Negatives. Es ist ein überlebenswichtiger Reflex oder eine überlebenswichtige Funktion, dass unser Körper blitzschnell auf Stressmodus umstellen kann. Erklär uns das nochmal. Wo hat uns das in der Evolution als Homo sapiens das Überleben als Spezies gesichert? Und warum ist Stress heute ebenfalls so negativ besetzt? Warum hat Stress also auch so ein Imageproblem?
Also Stress per se ist genauso wie Cortisol nicht in gut und schlecht oder Freund und Feind alleine einzuteilen, sondern es geht immer um den Kontext logischerweise dabei. Und Cortisol ist ein Stresshormon, aber nicht das einzige Stresshormon. Das heißt, wenn wir uns eine systemische Stressreaktion anschauen, dann beginnt es eigentlich immer vorher, nämlich mit einem Stressor, der uns von außen im Regelfall mittels eines Sinnesreizes mitteilt, okay, hier ist etwas Stressiges. Oder wir registrieren Energiemangel bei uns im Körper wie Hunger oder auch Durst. All das sorgt am Ende dafür, dass es zu einer systemischen Stressreaktion kommt. Die systemische Stressreaktion beginnt aber gar nicht mit Cortisol, was viele denken. Denn im Vorfeld gibt es von unserer Schaltzentrale, dem Hypothalamus, eine Art Nervenimpuls an unsere Nebenniere. Und da wird nicht Cortisol erst ausgeschüttet, sondern Adrenalin und Noradrenalin. Das heißt, die Wirkung ist innerhalb von Millisekunden. Adrenalin und Noradrenalin zirkulieren dann in der Blutbahn, machen den Herzschlag schneller und kräftiger. Blutdruck verändert sich, die Organe werden unterschiedlich in der Durchblutung angesteuert. Das heißt, Verdauungstrakt wird hier eher runterreguliert. Und natürlich kommen diese ersten Stresshormone, Adrenalin und Noradrenalin, auch zum Gehirn. Und am Hypothalamus vermittelt jetzt das selbst ausgeschüttete quasi Adrenalin und Noradrenalin, okay, wir haben eine Stressreaktion, also arbeiten wir jetzt mit weiteren Hormonen. Der Hypothalamus gibt der Hypophyse ein Hormonsignal und die Hypophyse sendet über die Blutbahn ein Signal an die Nebenniere und jetzt nicht mehr an das Nebennierenmark, sondern an die Nebennierenrinde und dort wird dann erst Cortisol ausgeschüttet. Und bis zu diesem Punkt ist es erstmal eine phasenverschobene physiologische Reaktion. Zwischen Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol liegen ein paar Minuten, so 20 Minuten ungefähr. Und dann ist Cortisol eigentlich kein Stresshormon, sondern ein Steuerhormon, so könnte man sagen. Es dient der Energiebereitstellung, also es bildet neue Energie in Form von Zucker mittels Gluconeogenese an der Leber. Es sorgt dafür, dass die Darmbarriere durchlässiger wird und quasi mehr Energie aufgenommen werden kann. Es hat einen Impact auf die Blutdruckregulation. Es beeinflusst das Immunsystem. Wir würden jetzt eigentlich sagen, es hemmt Entzündung, es ist antientzündlich. Naja, aber eigentlich sagt es dem Immunsystem, fahr mal runter und beweg dich mal in andere Richtungen. Es wirkt dann wie antientzündlich. Und es sorgt dann natürlich für Wachheit und Fokus. So, und so steuert uns dann Cortisol, wenn wir es hormonell betrachten, weiter in der Stressreaktion. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Unterschied bei Stress auch grundsätzlich. Ein Stressor führt am Ende dazu, dass das Gehirn Entscheidungen treffen muss. Wir haben gerade erst über das Thema Energie für das Gehirn gesprochen. Ein egoistisches Gehirn zieht sich dann quasi Energie, die auch mittels Cortisol bereitgestellt wird. Und der Stressor wird beseitigt oder man löst den Stress, indem man sich bewegt. Und wenn das ablaufen würde, wäre irgendwann die Stressreaktion auch wieder beendet. So, und warum hat nun heute Stress so einen schlechten Ruf? Weil es eben anders ist. Weil es um chronischen Stress geht, weil wir nicht erst so eine adrenerge, noradrenerge Stressachse noch mit dabei haben, sondern gefühlt, wenn man es messen würde, wahrscheinlich sehen würde, okay, da ist einfach mehr Cortisol im System. Und das macht das Hormon per se noch nicht zum Übeltäter, sondern eher die Art und Weise, wie unsere Umwelt geformt ist und wie wir dann darauf reagieren.
So, habe ich verstanden, Matthias. Heißt also ganz vereinfacht gesagt, akuter Stress ausgelöst, du hast es schon beschrieben, Hunger, ich habe Durst, ich höre ein Geräusch, erschrecke mich, habe vielleicht eine Gefahrensituation, ist eine prima Sache. Da ist, sagen wir mal, wenn das auch in einem normalen Rahmen sich bewegt oder wenn das eben durch Bewegung gelöst wird, ist das völlig in Ordnung. Dieser chronische Stress, den viele von uns haben, dieses permanente hochgefahrene Stresssystem, dass wir von morgens bis abends das Gefühl haben, ich habe Stress, ich fühle mich gestresst, ich habe Druck, Geräusche in meinem Kopf, die Gedanken drehen sich um Arbeit, Job, Familie, Steuererklärung, was auch immer. Das ist dann negativ und das kann eben dazu führen, dass also zu viel Cortisol in unserem Körper unterwegs ist.
Das ist eine Möglichkeit und wir zeigen gleich noch einmal auf, dass es nicht nur ein zu vieles, sondern gegebenenfalls auch ein nicht richtig Ablaufen einer Stressreaktion das Thema ist. Das heißt quasi das Persistieren, das kann ein zu viel sein, das kann ein zu langes Andauern sein und gar nicht mehr richtig runterfahren können. Und da wird es sicherlich ein Problem, aber ich würde hier nochmal hervorheben wollen, dass Cortisol für sich dann nicht das eigentliche Problem ist, sondern erst die längere Anwesenheit, könnte man sagen, oder das nicht adäquate Ablaufen der Stressreaktion.
So, dann lass uns da doch nochmal tiefer reingehen. Also diese negativen Begriffe oder diese negativen Themen mit Cortisol, mit denen Cortisol in Verbindung gebracht wird. Lass uns da nochmal näher reinschauen. Vielleicht kannst du uns erklären, was eben, wenn zu viel Cortisol im Körper ist, passiert, wenn wir über das Thema Bauchfett sprechen, Schlaflosigkeit oder Schlafprobleme, wenn wir über Konzentration sprechen, wenn wir über all diese negativen Dinge sprechen, die mit Cortisol öffentlich in Verbindung gebracht werden.
Also wenn wir über dieses typische Thema Bauchfett und Veränderung der Körperzusammensetzung sprechen, das stört mich auch ein bisschen, dass das dann gerne jetzt mittlerweile schon so, ich habe einen Cortisolbauch genannt wird. Aber wenn wir einmal auf den Mechanismus schauen, um den es geht, wenn dauerhaft oder zu regelmäßig, also zu lange, ohne ein wirkliches Abflachen oder zur falschen Zeit und ohne Erholung Cortisol ausgeschüttet wird, dann hatten wir gerade eben schon gesagt, ist Cortisol ein Steuerhormon, das Energie bereitstellt. Das heißt, diese Auswirkung auf die Darmbarriere und die Auswirkung auf die Neubildung von Zucker, die Gluconeogenese, persistiert. Das dauert also länger und andauernd an. So, dieser Effekt der Gluconeogenese passiert in der Leber und der Zucker wird nicht gebildet aus irgendwelchen Fettreserven, das könnte nicht funktionieren, sondern ich muss andere Substanzen in Zucker umwandeln und dafür verwendet der Organismus Eiweiß. Also wird Eiweiß abgebaut. Wo beziehe ich dann mein Eiweiß her? Typischerweise aus der Muskulatur. Und wenn ich dann auch in meiner Verhaltensweise mich dazu entscheide, nicht das zu tun, was ich eigentlich bei Stress tun sollte, nämlich Bewegung einzubauen, dann werde ich einfach sitzen bleiben und die Energie, die jetzt bereitgestellt wird, wird gar nicht adäquat verbraucht werden. Ja, das heißt, zu hoher Stress, du hast eben auch schon das andere Thema angesprochen, nämlich Konzentration. Ja, ich habe zwar irgendwie eine Wachheit, aber so richtig mit meinem präfrontalen Kortex kann ich gar nicht denken und vielleicht auch die Situation gar nicht gut lösen. Ich bleibe sitzen und führe vielleicht noch zusätzliche Energie mit hinzu. Wir haben einen Energieüberschuss und auch der produzierte Zucker durch mehr Cortisol im System wird wieder umgewandelt und jetzt eingespeichert, zu Fettsäuren umgewandelt und dann in Fett eingespeichert in Fettzellen. Und das dann insbesondere gerne im Bereich der inneren Organe, also im viszeralen Bereich, im Bereich der Leber oder eben im Bauchfett. Und ja, es stimmt, bei einer bestimmten Menschengruppe, die auf Stress immer wieder überschießend stark reagieren, sehen wir so ein Bild, dass wir sogenannte Non-Habituator haben, Menschen, die sich nicht gut an Stress anpassen können und es immer wieder hohe Cortisolausschüttung gibt und eine Umverteilung von Energie. Auch hier gilt, evolutionär ist das eigentlich ein Vorteil, weil die Energie dann in einem nächsten Fall auch wieder schnell verfügbar wäre. Aber es geht ja leider immer wieder mit weiteren Stressoren weiter. Und wir sehen dann in der Silhouette, sage ich immer gerne, abgebaute Muskulatur, gerade so im Schulterbereich, Oberschenkel, Gesäßmuskulatur und eher einen kugelrunden Bauch. Das ist ein Teil, der passieren kann. Aber nochmal, das ist kein Cortisolbauch, sondern das ist erstmal ein Missverhalten zu dem, wie ich eigentlich mit Stress umgehen sollte. Mhm. Und da könnte man vielleicht viel eher ansetzen. Dazu denke ich, sagen wir gleich nochmal mehr. Der andere Punkt, den du noch gesagt hattest, war das Thema Schlaf. Und bezüglich Schlaf ist es so, dass Cortisol eigentlich als Teil der physiologischen Stressreaktion auch rhythmisch über den Tag ausgeschüttet wird und am Abend eigentlich abnimmt. Morgens die höchste Ausschüttung, abends wird es immer niedriger, bis in der Nacht fast gar keine Cortisolverfügbarkeit mehr. Und was dann viele beschreiben ist, dass das Stresslevel so hoch ist, dass ja, vielleicht auch das Cortisollevel höher ist und Einschlafen erschwert ist, man gar nicht richtig runterkommt oder gerne auch nochmal in der Nacht hochfährt, wie so eine Art Stressreaktion in der Nacht. Und dann führt es unter Umständen auch zu Schlafproblemen.
Das sind also die negativen Themen, die durchaus nachvollziehbar dazu geführt haben, dass viele Menschen eben Cortisol als etwas Negatives wahrnehmen. Ich habe aber eingangs gesagt, es hat eben auch überlebenswichtige Aufgaben in unserem Körper. Und da lass uns jetzt mal das Spotlight drauf richten. Ein Thema: Aufwachen, wach werden, den Körper wieder mit Energie zu versorgen morgens, wenn ich die Augen aufmache. Warum ist Cortisol da so entscheidend? Wie funktioniert dieser Mechanismus?
Wir sprechen hier von unserem Biorhythmus und für den Biorhythmus sind zwei Hormone besonders wichtig oder auch Botenstoffe besonders wichtig. Das ist einmal Cortisol und in der Nacht ist es Melatonin, haben wir auch schon zu gesprochen. Und unser zirkadianer Rhythmus, dieser 24-Stunden-Rhythmus, teilt sich also in 12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht ein. Und die 12 Stunden Tag werden mit einer Cortisolspitze quasi aktiviert. Und wir nennen das Cortisol Awakening Response. Die höchste Cortisol-Ausschüttung am Morgen. Und ja, die ist in unserer zentralen Uhr im Gehirn quasi wie eingespeichert und getaktet. Aber die können wir ansteuern mit mehr Licht beispielsweise oder mit Nahrungsaufnahme, sozialen Kontakten und so weiter. Und dann verschiebt sich das logischerweise dabei. Aber damit klar wird, was das bedeutet, das ist der Grund, warum morgens im Idealfall die Augen einmal aufklappen und man wach ist. So, und das ist Cortisol und es führt mich in die Aktivität als Steuerungshormon. Was passiert dann am Morgen? Ich mobilisiere Energiereserven über Gluconeogenese. Ich werde wacher sein oder mich auch wach fühlen. Ich werde in die Aktivität kommen und mich versuchen, anfangen zu bewegen, auf Nahrungssuche zu gehen oder wie auch immer. Und da sehen wir die wichtige Funktion von Cortisol in der Tagesrhythmik. Wenn wir jetzt also sagen würden, Cortisol ist mein Feind, dann würde ich relativ klar sagen, das ist es nicht. Denn ohne Cortisol haben wir ein Problem mit unserem Blutzuckerspiegel. Das ist ein Glukokortikoid. Das heißt, es kann zu Unterzuckerungen kommen, es kann zu Kreislaufproblemen kommen. Und wenn wir das Immunsystem mit integrieren, dann wäre ohne Cortisol das Immunsystem auch nicht mehr in der Lage zu wissen, welche Aufgaben es zu erfüllen hat, weil dafür wird es quasi auch mit benötigt.
Eine Formulierung oder ein Ratschlag, den man dann häufig hört: Du musst dein Cortisol senken. Ja? Warum ist das der falsche Ansatz? Warum ist das zu einfach gedacht?
Weil es nicht nur darum geht, das Cortisol jetzt zu viel ist. Das kann eine Komponente dabei sein. Der wirklich zentrale Aspekt, den wir sehen bei chronischen Stressbelastungen, ist, dass unsere Stressachse, also diese Hormonachse, die HPA-Achse, dysreguliert, also nicht richtig abläuft und nicht mehr genau weiß, was sie tun soll. Nicht nur in der Tagesrhythmik, sondern vor allen Dingen dann auch, wenn Stressbelastungen im Alltag mit einer Rolle spielen. Darüber hinaus ist natürlich auch wichtig, was macht mein zentrales Nervensystem? Das Ganze wird gesteuert über den Hypothalamus. Dann habe ich vielleicht hier ein zentrales Steuerungsproblem. Und es fehlt letztendlich die Anpassung an eine chronische Stressreaktion. Und wenn ich jetzt per se einfach nur sagen würde, okay, senken wir doch mal Cortisol, wird es nicht dem gerecht, was wir dann häufig nämlich auch sehen, wenn man mal die Cortisolwerte über einen Tag mit bestimmt. Nämlich dann sehen wir, dass es zu Dysregulation kommt oder der tägliche Rhythmus, der zirkadiane Rhythmus nicht mehr adäquat funktioniert. Und bei ja akuten stressigeren Phasen kann es sein, dass Cortisol auch mal erhöht ist. Bei vielen Menschen sehen wir eher genau das Gegenteil, dass Cortisol erniedrigt ist. Und das ist sehr paradox, weil doch Menschen sagen, ich fühle mich doch so sehr gestresst. Aber es hängt eher damit zusammen, dass die Stresshormonachse zusammen natürlich auch mit Adrenalin und Noradrenalin nicht mehr adäquat funktionieren. So, das ist dann eher der Ansatz, das Ganze zu regulieren, anstatt pauschal zu sagen, nimm mal das Cortisol aus deinem Körper raus, dann geht's dir plötzlich wieder besser.
Was können denn sinnvolle Strategien sein, die jeder von uns anwenden kann, um seinen Cortisolhaushalt in Balance zu halten? Denn wenn ich dich richtig verstehe, geht's doch darum, das zu regulieren. Zu viel ist nicht gut, zu wenig ist auch nicht gut.
Absolut richtig. Es geht nicht um Dämpfen und einfach nur Cortisol rausnehmen, sondern Rückkehr in die eigene Rhythmik oder Regulation im Sinne von, dass ich adäquat auf Stress wieder reagieren kann. Und es gibt ein paar Basisthemen, die man an der Stelle mit ansetzen könnte. Das erste ist und bleibt das Thema des zirkadianen Rhythmus hier an der Stelle mit zu berücksichtigen, den Tag-Nacht-Rhythmus. Das heißt, die Schlafqualität und die regelmäßige Schlafzeit mit zu integrieren. Warum? Weil wir hier eine Möglichkeit haben, auch morgens wieder gut rauskommen zu können. Wenn ich nämlich Schlafmangel auch noch mit dabei habe, dann wird meine Stressbelastung wahrscheinlich noch mal mehr werden. So, das heißt, Schlafrhythmus ist der erste wichtige Aspekt. Und dann, wenn ich morgens aufstehe und meinen eigentlichen Cortisol Awakening Response wieder haben möchte, dann unterstütze ich das mit Licht am Morgen. Ja, das heißt, ich gebe nochmal das Signal an meine innere Uhr. Hier ist jetzt Tag und hier startet das. So, das ist der eine Teil. Und natürlich wäre dann wichtig, nach 12 Stunden das Licht auch wieder auszuschalten. Die Nacht beginnt und man kann über Blaulichtfilter nachdenken, ob nun selbst als Brille tragend oder zumindest mal an Endgeräten, aber nicht mehr zu viel Lichteinfall, weil das immer wieder auch für mehr Cortisol im System sorgen würde. Der nächste wichtige Punkt ist, sehen wir auf der Ernährungsseite. Ja, das heißt, regelmäßige Mahlzeiten macht Sinn. Wenn Menschen mit chronischem Stress und verändertem, dysregulierten Cortisolhaushalt jetzt meinen, sich noch zusätzlichem Stress auszusetzen, also intermittierendes Fasten, was grundsätzlich eine spannende Strategie sein kann, wäre hier vielleicht gar nicht so angebracht, sondern eher zu sagen, regelmäßige Mahlzeiten und Energiebereitstellung, aber nicht zwischendurch snacken oder den ganzen Tag aufgrund von Stress zu fasten und dann abends zu spät nur irgendetwas zu essen. So, von daher, die Ernährung steht hier auch für Selbstversorgung und sich selbst im Idealfall damit auch etwas Gutes zu tun. Und dann wäre natürlich wichtig, im Verlauf bei Belastungssituationen auch immer wieder Erholungsphasen mit einzubauen. So, das heißt, ich habe eine belastende, nennen wir es mal Arbeitssituation beispielsweise, die mich wirklich stresst und wo es Auswirkungen auf meinen Cortisolhaushalt gibt. Im Idealfall begegne ich unmittelbar während dieser stressigen Situation dem Ganzen mit etwas körperlicher Aktivität, Bewegung, ne? Weil das wäre die physiologische Antwort auf eine Stressreaktion. Und danach eine Phase, wo ich kurz erholen kann. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, die uns helfen können, hier auch das vegetative Nervensystem anzusteuern. Ich könnte über Atmung, also langsame Atemtechniken nachdenken, um hier Regulation mit zu erzeugen. Ich könnte über Meditation oder autogenes Training nachdenken. Und nein, das heißt nicht, dass man das irgendwie eine Stunde nach einer stressigen Situation dann durchführen muss, sondern es reichen unter Umständen ein paar Minuten. dafür. Sondern dass wir hier diesen Wechsel haben in dem Stress und der Stressbelastung am Tag. Wir reagieren mit Bewegung und wir passen unsere Tagesrhythmik wieder an, dass Cortisol sich wieder regulieren kann.
Matthias, wir haben in dem Zusammenhang auch schon mal über Ashwagandha gesprochen. Und ich erinnere mich, da hast du gesagt, das kann auch Cortisol regulieren, kann helfen, den Körper in diesem Gleichgewicht zu halten. Gibt es noch andere externe Dinge, Stoffe, bestimmte Komponenten in der Ernährung oder Supplements, die man in diesem Zusammenhang nennen sollte?
Also nehmen wir mal diese Gruppe der Adaptogene. Ashwagandha gehört mit dazu. Rhodiola rosea, das sind so die Klassiker, die eigentlich für das Thema Stressachsenregulation, Cortisolregulation mit angedacht werden. Rhodiola rosea hat den Vorteil, dass es quasi auch für mehr Energie und Wachheit sorgt, gerade wenn es morgens mit verwendet wird. Und es beeinflusst diese Cortisolregulation ebenfalls. Bei Ashwagandha hatten wir schon gesagt, es hat einen reduzierenden Effekt auf das Cortisol-Level. Und jetzt gehen wir nochmal darauf zurück, dass es vielleicht bei vielen gar nicht sinnvoll ist, Cortisol nur zu reduzieren. Natürlich gehört mit dazu, dass es unwahrscheinlich ist, dass etwas Ashwagandha mich in einen Cortisolmangel bringt, also dass es wirklich zu wenig ist. Man kann über diese Substanzen nachdenken, aber ich würde hier empfehlen, eher darauf zu schauen, wie ist meine Tagesrhythmik? Das kann man testen mit einem Cortisol-Tagesprofil. Habe ich gewisse Auffälligkeiten? Und wenn ich zu wenig Cortisol habe, würde ich nicht nochmal zusätzlich Ashwagandha beispielsweise mit verwenden. Und mit Blick auf Schlaf und Schlafqualität gibt es sicherlich auch das eine oder andere, was man überlegen kann. Natürlich erstmal in meiner Verhaltensweise mit weniger Licht am Abend, weniger Reizüberflutung am Abend, was immer wieder auch das Stresssystem aktivieren würde. Und dann dafür zu sorgen, dass ich meine Schlafqualität verbessern kann. Wir haben neulich über Glycin gesprochen. Es gibt natürlich auch noch andere Substanzen, die spannend sind. Magnesium, insbesondere in der L-Trionat-Verbindung, die sich positiv auf den Schlaf, die Schlafqualität und dann dementsprechend am nächsten Tag auch auf meine Cortisolachse quasi indirekt zumindest positiv auswirken können.
Matthias, abschließend deine positive Image-Kampagne für Cortisol. Wir haben ja gesagt, es hat ein Image-Problem. Dein wissenschaftliches Manifest auf Cortisol.
Ich mache es erstmal einfach. Cortisol ist kein Bösewicht. Es zeigt uns gegebenenfalls eher, wie unser System und in dem Falle das Stresssystem funktioniert und eher dysreguliert ist. Das sind eigentlich die zentralen Punkte. Also nicht nur zu sagen, Cortisol ist böse. Man muss es individuell sich anschauen, wie die Gegebenheiten sind. Es geht eher darum, dass wir mit Stress wieder anfangen, richtig umzugehen. Das heißt, mit Bewegung zu begegnen, Entspannungsphasen mit einzubauen und den Tag-Nacht-Rhythmus natürlich mit im Blick zu halten. Es geht nicht darum, einfach nur zu sagen, wie senke ich Cortisol, sondern dann eher zu schauen, wenn es denn erhöht ist, warum ist es ständig erhöht und eher darauf zu achten, was sind meine Stressoren und wie kann ich dem Thema vielleicht besser begegnen.
Cortisol, Matthias, eine spannende Folge, wie ich finde, ein guter Einblick in dieses Thema und ich bin sicher, wir haben einigen Leuten vielleicht ein bisschen Orientierung gegeben und hoffentlich ein ganz kleines bisschen dazu beigetragen, dass Cortisol von diesem super negativen Image irgendwie wegkommt und wir besser verstehen, dass es eben häufig nicht so einfach ist. Dieses Schwarz-Weiß-Denken funktioniert bei ganz vielen Dingen in unserem Körper, in der Wissenschaft generell nicht. Es hat eben auch im scheinbar Negativen viel Positives und auch das können wir, glaube ich, festhalten. Am Ende hat sich die Natur nichts ausgedacht, was nicht irgendwie einen Sinn hat, was nicht irgendwie einen Zweck und eine Aufgabe hat. Insofern bin ich dankbar, dass wir von dir ein bisschen erklärt bekommen haben, wie Cortisol in unserem Körper funktioniert. Das waren die Health Nerds an diesem Donnerstag. Leute, wenn ihr eine Meinung zu diesem Thema habt oder Fragen, schreibt sie gerne rein in die Spotify-Kommentare direkt unter diese Folge. Und wenn ihr einen Wunsch habt, worüber wir hier mal sprechen sollen, wenn ihr vielleicht auch ein Thema auf die Agenda setzen wollt, her damit. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcast@artgerecht.com. Matthias Baum, ich sage herzlichen Dank. Leute, am Montag gibt's ein neues Deep Dive. Bis dahin, eine gute Zeit. Bleibt uns gewogen und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds. Der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.